Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, heißt es seit geraumer Zeit von Politik- und Arbeitgeberverbänden. Lust, auch mal Überstunden zu machen. Aber ist es wirklich das, woran es in Deutschland aktuell mangelt? An der Lust zu arbeiten?
Also ökonomisch kann man den Punkt machen, dass wir mehr Arbeitskräfte benötigen und dass wir mehr Arbeitsstunden brauchen, weil wir wirklich einen Fachkräftemangel haben. Aber ich glaube, diese Appelle von mehr Bock auf Arbeit, die sind teilweise realitätsfern. Die Menschen haben Bock auf Arbeit. Wenn man sich die Daten anschaut, Menschen sind stolz auf ihre Arbeit. Sie arbeiten nicht ungerne. Und sie tun bereits sehr viel.
Sagt die Politikberaterin Alice Greschko, die sich mit der Transformation der Arbeitswelt beschäftigt. Was aber braucht es dann? Und wie sieht die Arbeitswelt von heute eigentlich aus? Mit diesen Fragen hat sich die Friedrich-Ebert-Stiftung in ihrer Studie Kartografie der ArbeiterInnenklasse auseinandergesetzt, die gleichzeitig auch Grundlage bildet für die Teilstudie Eine Frage des Geschlechts, Arbeitsbedingungen aus der Perspektive von Männern und Frauen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Kerstin Pelster und nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Wer ist denn diese sogenannte ArbeiterInnenklasse? Die FES hat sich mit dem Projekt zum Ziel gesetzt, sich ein Bild der ArbeiterInnen und ihres Selbstverständnisses zu machen. Welche Teile der Gesellschaft aus welchen Branchen zählen sich dazu? Und was sind ihre politischen Forderungen? Das wollte die FES genauer wissen.
Man hat ja oft so bestimmte Bilder im Kopf, so der Mann im Plaumann, am Fließband. Und wenn man sich dann aber anschaut, wie heute die Arbeitswelt aussieht, sieht die ganz anders aus. Und es sind vielmehr auch Leute in Dienstleistungsberufen, die heute eigentlich hart arbeiten oder sagen, sie haben nicht viel Geld. Und das wollten wir uns genauer anschauen und deswegen haben wir dieses Projekt Kartografie der Arbeiterinnenklasse ins Leben gerufen.
Um ein genaues Bild der modernen Arbeitswelt und ihren Herausforderungen zu zeichnen, haben der Referent der FES, Jan Engels, und sein Team im Referat Analyse und Planung unter anderem untersucht, ob die Menschen heutzutage noch etwas mit dem Begriff ArbeiterInnenklasse anfangen können, was sie darunter verstehen und ob sie sich der ArbeiterInnenklasse zugehörig fühlen.
Auch wie sehen die Leute ihre Arbeit? Gehen die gerne zur Arbeit? Sind die stolz auf ihre Arbeit? Und gibt es da Unterschiede, je nachdem, was ich mache? Ob ich im Management bin oder eben Paketbote, wie sich das unterscheidet. Und natürlich auch, was hat das dann für Bedeutung für politische Einstellungen? Sehen wir da Unterschiede je nach Berufsklasse?
Ergebnis der Studie: Knapp die Hälfte der online und telefonisch Befragten zählt sich als Teil der ArbeiterInnenklasse. Für Jan Engels ein spannendes Resultat.
Wir hatten zum Beispiel welche, die sich selber als Arbeiterklasse begreifen, aber nach gängigen Definitionen gar nicht dazugehören, weil sie sehr viel verdienen oder bestimmte Jobs haben, aber eben sich da doch identifizieren. Das hat uns überrascht, weil wir andererseits von den Fokusgruppen eben wussten, dass viele Leute mit dem Begriff gar nicht mehr viel anfangen können. Die sagen, es ist ein Begriff von früher und was soll das überhaupt sein heutzutage? Aber es doch noch sehr präsent ist, wobei man sich oft eher so als Teil der Gruppe sieht, die eben das Land am Laufen halten, die so eher so auch ein sehr positives Verständnis von Arbeit. Und im Widerspruch dazu ist aber, wenn man so fragt, wenn es so Schichtmodelle gibt, ob man sich da eher oben oder unten sieht, waren fast 90%, die sich irgendwo in der Mitte eingeordnet haben und halt ganz wenige unten und ganz wenige ganz oben. Also so ein Streben oder man sieht sich als Teil der Mitte, aber eben doch gleichzeitig so ein positives Verständnis von Arbeiter, Arbeiterinnenklasse.
In der Teilstudie Eine Frage des Geschlechts, Arbeitsbedingungen aus der Perspektive von Männern und Frauen hat sich die Soziologin Aline Peters die Ergebnisse der Erhebung in Hinblick auf die Geschlechterverteilung genauer angeschaut. Wie also blicken Frauen und Männer, Mütter und Väter auf die Erwerbstätigkeit und wie unterscheiden sich ihre Einstellungen?
Und zwar habe ich mich hier nur auf Personen fokussiert, die auch erwerbstätig sind und bin hier der Fragestellung nachgegangen, weil ja gerade in der letzten Zeit oftmals in der Debatte, in der politischen und auch von Arbeitgeberverbänden oftmals die Frage war nach, okay, die Leute haben irgendwie nicht mehr so viel Bock zu arbeiten, das muss sich wieder ändern, generell müssen alle jetzt wieder ein bisschen mehr anpacken und alle müssen jetzt einfach ihre Arbeitszeiten ausweiten. Und vor diesem Hintergrund habe ich mich dann gefragt mit einer Geschlechterperspektive, okay, können das überhaupt alle einfach so mehr arbeiten? Ignoriert das nicht eigentlich die Lebensrealität von vielen Personen, gerade Personen, die auch Sorgeverantwortung tragen, gerade Frauen, die eben auch in anderen ArbeiterInnenklassen eben vertreten sind, eher im dienstleistenden Gewerbe, in den soziokulturellen Bereichen? Und da gerade in Branchen des Gesundheitswesens und Sozialwesens, wie sind denn da überhaupt gerade die Arbeitsbelastungen jetzt schon und wäre es überhaupt möglich für Sie einfach so pauschal dann mehr arbeiten zu können?
Die Arbeitswelt verändert sich rasant und das traditionelle Alleinverdienermodell, bei dem meist ein Elternteil das Einkommen der Familie sichert, scheint mehr und mehr überholt. Stattdessen stehen heute häufiger beide Partner im Berufsleben. Das bringt viele Herausforderungen mit sich und auf die braucht es gesellschaftliche, aber auch individuelle Antworten.
Also das war so ein bisschen die Frage, gibt es also Geschlechterunterschiede eben in den Arbeitsbelastungen der Person und dann eben auch in der Wichtigkeit der Arbeitsmerkmale. Also was ist für Frauen und Männer, für Mütter und Väter, was sind da wichtige Arbeitsmerkmale, um dann quasi zu wissen, wenn wir wissen, was ihnen wichtig ist, können wir dann eben vielleicht auch die Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit so gestalten, dass sie tatsächlich dann vielleicht eben auch mehr am Arbeitsmarkt teilnehmen können. Also so ein bisschen mehr den Fokus auf die ArbeiterInnen zu lenken und zu gucken, welche Belastung haben sie, welche Wünsche haben Sie und wie kann das dann eben dazu beitragen, Arbeits- und Fachkräftemangel vielleicht eben zu entschärfen?
Ein wichtiges Ergebnis der Studie, vor allem Frauen mit Kindern ist es wichtig, dass sie ihren Job und die Familie miteinander vereinbaren können. Eine Erkenntnis, die nicht besonders überraschend und neu ist.
Wenn man sich anguckt, welche Arbeitsmerkmale als sehr wichtig empfunden werden, also die Personen konnten angeben auf einer Skala von 1 gar nicht wichtig bis 10 äußerst wichtig, dass tatsächlich 75% der Mütter ein äußerst wichtig, also wirklich das Höchste, was angegeben werden konnte, bei dem Arbeitsmerkmal Vereinbarkeit von Beruf und Familie angegeben haben.
Damit unterstreichen die Studienergebnisse, dass viele Mütter sich in dieser Doppelrolle befinden, dass sie erwerbstätig sind und gleichzeitig Sorgeverantwortung tragen. Eine gute Beschäftigung ist für viele Mütter daher genau dann gegeben, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit mit der Pflege und der Sorgearbeit in Einklang bringen können.
Und das fand ich dann doch schon erstaunlich, dass es wirklich 3/4 der Mütter sind, die das eben angegeben haben. Im Vergleich dazu sind es aber auch 50% der Väter. Also es ist jetzt nicht so, dass Väter häufig sagen, ach, das ist mir gar nicht so wichtig, sondern auch da die Hälfte sagt, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein äußerst wichtiges Merkmal für sie ist und sogar wichtiger als beispielsweise die Arbeitsplatzsicherheit oder die Karrierechancen.
Eine weitere Auffälligkeit, die Eileen Peters im Datensatz entdeckt hat, ist, dass besonders Frauen ohne Kinder höhere Arbeitsbelastungen empfinden. Sie fühlen sich oft unter Zeitdruck und gehetzt. Darüber hinaus berichten Frauen ohne Kinder häufiger von mentalen und körperlichen Belastungen. Kein Wunder, meint die Politikwissenschaftlerin Alice Greschko. Dazu müssten wir nur einen Blick auf die Pink-Collar-Berufe werfen, also die typischen Frauenberufe.
Weil wenn man in Vollzeit arbeitet, zum Beispiel in einer Kita und es ist den ganzen Tag laut, dann laugt das aus. Es ist kein Bürojob, in dem man sich ruhig in sein kleines Zimmer setzen kann, sondern die Anforderungen, auch physische Anforderungen, sind komplett andere. Und wie in allen Berufen, wo man mit Lautstärke auch viel umgehen muss, ist es keine Überraschung, dass da die Energiereserven auch ausgeschöpft sind.
Die Arbeitsbelastungen in Deutschland sind in vielen Branchen hoch, vor allem im Dienstleistungsbereich und in soziokulturellen Berufen, eben in Branchen, die eher weiblich geprägt sind. Warum aber empfinden Frauen ohne Kinder ihre Arbeitssituation nun belastender als Mütter? Die Erklärung dafür sieht Studienerstellerin Eileen Peters darin, dass Mütter häufiger in Teilzeit arbeiten. Also dass Frauen ohne Kinder schlicht mehr Zeit auf der Arbeit verbringen.
Sie können beispielsweise, wenn ich jetzt an ein Krankenhaus denke, wahrscheinlich auch eher Nachtschichten übernehmen oder besondere Schichten, die eben für Frauen mit Kindern vielleicht einfach nicht so zugänglich sind. Und dadurch haben sie dann doch, obwohl sie vielleicht in demselben Beruf sind, dennoch andere Arbeitsbelastungen. Und somit empfinden dann eben Frauen ohne Kinder vielleicht einfach, weil sie mehr Zeit auf der Arbeit verbringen. Sie können auch eher mal einspringen, wenn vielleicht jemand krank ist. Sie können ja Überstunden machen und all diese Dinge dann eben quasi dazu führen, dass sie letztlich dann eine höhere Arbeitsbelastung empfinden.
Die Forderung nach mehr Arbeit und eine Ausweitung der Arbeitszeit, die insbesondere von Arbeitgeberverbänden und politischen Akteuren laut wird, hält Peters zumindest für einen Großteil der Frauen für verfehlt.
Und deswegen denke ich mir, mehr als pauschale Forderung nach mehr Bock auf Arbeit sollte man sich lieber darauf konzentrieren, die Arbeitsbelastungen und Bedingungen in den Berufen, wo auch eben Arbeits- und Fachkräftemangel vorherrscht, das ist ja auch im Gesundheits- und Sozialwesen, erstmal die Arbeitsbelastung zu verbessern. Denn da wissen wir auch, dass viele Personen tatsächlich, weil die Arbeitsbelastungen so hoch sind, die Stunden reduzieren. oder sogar den Beruf komplett wechseln. Das heißt, wenn wir hier erstmal ansetzen und sagen, wir brauchen bessere Personalschlüssel, wir brauchen mehr Kita-Ausbau, wir müssen eine Ausbildungsoffensive beispielsweise in diesen erzieherischen Berufen irgendwie anstreben und einfach mehr Geld für diese Infrastruktur ausgeben. Ich denke mir, das würde eher dazu beitragen, dass Leute mehr arbeiten können. Denn meistens haben sie Bock da drauf und es sind eher die Umstände, die sie daran hindern und nicht einfach nur die Motivation, die dahinter steht.
Auch die Politikwissenschaftlerin Alice Greschko, die zum Thema Transformation der Arbeitswelt publiziert und berät, ist überzeugt, dass es nicht an der mangelnden Motivation liegt, sondern dass es andere Instrumente braucht, um dem Fachkräftemangel beizukommen und wirtschaftliche Wachstumsprozesse in Gang zu setzen.
Ich glaube, die Frage ist eine komplett andere, die viel zu selten gestellt wird. Und zwar, warum ist es denn gerade so, dass wir in Deutschland so hohe Belastungen haben? Wie kann man denn erklären, dass Deutschland sehr viel höhere Krankenstände hat als zum Beispiel die Schweiz, Dänemark und andere Nachbarländer? Also ich glaube, die Gemengelage ist hier eine, die man sich anschauen muss und nicht die Motivation oder Bock auf Arbeit.
Darüber hinaus sollte sich Ihrer Meinung nach angeschaut werden, was jenseits der Arbeitswelt passiert. Viele haben das Gefühl, dass sie einer Arbeit nachgehen, von der sie nicht mehr leben können, die ihnen kein gutes Leben ermöglicht. Dabei aber, so sagt sie, ist nicht der Beruf an sich das Problem, sondern die erweiterten Rahmenbedingungen.
Wenn man sich die Mietspiegel in Deutschlands Großstädten anschaut, dann weiß ich auch nicht, wie Menschen mit einem Durchschnittseinkommen das teilweise schaffen. Und die Arbeit ist nicht immer das Problem, die Frustration hervorruft. Es ist das große Ganze. Ja, es sind die Lebenshaltungskosten. In den letzten Jahren waren es Energiepreise, Inflation. Und man darf sich nie nur auf das System Arbeit verschränken, wenn man diese Gefühle und Bedürfnisse der ArbeiterInnenklasse betrachtet.
Hinzu kommt, dass mit rund 14 Millionen Menschen, etwa ein Viertel der Erwerbstätigen in Deutschland, Eltern mit Kindern unter 18 Jahren oder pflegende Angehörige sind. Und für die braucht es dringend Lösungen.
Wir haben hier kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir wissen, Frauen benötigen mehr Möglichkeiten für Flexibilität. Das bedeutet, dass sie zeitlich flexibel sind. Das bedeutet, dass sie vielleicht auch örtlich flexibel sind, je nachdem, was für einen Beruf sie haben. Es bedeutet aber auch vor allem, dass wir einen Ausbau der Infrastruktur für die Kinderversorgung benötigen.
Eine Steigerung der Frauenerwerbsquote könne nur dann erreicht werden, wenn auch Männern, speziell Vätern, bessere Möglichkeiten zur Vereinbarkeit eingeräumt werden. Dafür braucht es familienfreundliche Arbeitgebende, Verständnis innerhalb der Betriebe, sodass Familien keine Nachteile erleiden.
Wenn man Care-Arbeit gut umsetzen möchte, dann braucht es in der Regel beide Elternteile, wenn die vorhanden sind. Und man kennt auch andere Studien, wo man rauslesen kann, Väter werden sanktioniert, wenn sie selber Teil der Familienerziehung übernehmen. Und das passt ja nicht.
Ein weiterer Hebel, an dem angesetzt werden kann und an dem auch schon angesetzt wurde, soziokulturelle Berufe müssen attraktiver gemacht werden.
Im Fall der Pflege ist auch Einwanderung ein Hebel, der auch schon sehr deutlich genutzt wird. Wenn man heute in Krankenhäuser geht, dann sieht man ja internationale Belegschaften, da passiert sehr, sehr viel. Was in den letzten Jahren passiert ist, ist auch, dass Tarifverträge abgeschlossen wurden, die zu einer verbesserten Vergütung auch geführt haben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich glaube, die Essenz ist halt trotzdem zu schauen, was ist denn innerhalb des jeweiligen Betriebs die Herausforderung. Das heißt, sich anzugucken, wie ist die Altersstruktur in unserem Team? Wir haben ja auch da den Megatrend des demografischen Wandels, der auch die Care-Berufe erfasst. Und es lohnt sich zu gucken, was für Konsequenzen das insgesamt hat. Wie sind die Schichtenpläne? Was sind überhaupt die Gegebenheiten, die man haben kann und die man vielleicht auch verbessern kann innerhalb des eigenen Systems.
Um die zeitlichen, mentalen und körperlichen Arbeitsbelastungen zu reduzieren, müssen also vor allem die Betriebe des Gesundheits- und Sozialsektors ins Handeln kommen. Das würde vor allem Frauen entlasten, da insbesondere sie es sind, die hohen Arbeitsbelastungen, vor allem körperlichen, ausgesetzt sind.
Ich glaube, an politischen Rahmenbedingungen, da ist schon viel getan. Was wir insgesamt benötigen, sind halt mehr Menschen. Mehr Menschen, mehr Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten und insgesamt auch mehr Pflegende und Personen in Pink-Collar-Berufen.
Wenn ArbeitgeberInnen und Politik eine höhere Erwerbsbeteiligung von Müttern erreichen wollen, müssen die Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit angepasst werden. Das zeigt die Studie Eine Frage des Geschlechts von Eileen Peters ganz deutlich. Die Ergebnisse unterstreichen den hohen Handlungsbedarf in Betrieben des Gesundheits- und Sozialwesens. Die hohe mentale und körperliche Überbelastung in weiblich dominierten Berufen, vor allem im Pflege- und Sozialsektor, muss durch strukturelle Reformen und gezielte Entlastungen verringert werden. Außerdem sind Frauen, besonders Mütter, auf bessere Vereinbarkeitslösungen angewiesen, damit sie Beruf und Familie stressfrei kombinieren können. Dazu gehört neben dem Ausbau von Kita-Plätzen und der Bereitstellung von ausreichend Betreuungspersonal auch eine Verbesserung der Arbeitszeitflexibilität. Dafür müssen sich Betriebe weiter für mobile Arbeit und Homeoffice-Lösungen öffnen, damit Pendelwege entfallen. Auch könne darüber nachgedacht werden, ob eine Standardarbeitswoche wirklich 40 Stunden haben muss, sagt Studienerstellerin Eileen Peters.
Es gibt ja auch immer mehr Forderungen danach, einfach das Modell zu überdenken. Genau, also über solche Dinge nachzudenken, wie die 4-Tage-Woche oder also eine X-Tage-Woche. Also ich kann mir die Stunden so aufteilen, auch je nachdem, in welcher Lebensphase ich gerade bin. Also lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle. Ich denke mir, das sind alles Ansatzpunkte, wie wir für alle Personen, ob mit oder ohne Sorgeverantwortung, einfach ein bisschen mehr Flexibilität schaffen können. Und somit dann eben auch gewährleisten können, dass Personen eben entlastet werden und auch wieder vielleicht mehr Zeit auf der Arbeit verbringen wollen.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge Zukunftgerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mehr über die Kartografie der ArbeiterInnenklasse und die Teilstudie Eine Frage des Geschlechts finden Sie in den Shownotes. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und möchten Ihnen auch unseren Podcast Zukunftgerecht Talk empfehlen. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast und allen bekannten Podcast-Plattformen.